Mein Wunsch ist einfach, dass die Dinge, die da sind, mehr genutzt werden, mehr erkannt werden, die Potenziale. Wenn ich jetzt sozusagen gefragt werden würde von der Lehrkraft, so, ich bin hier neu und ich kenne mich nicht aus, dann würde ich sagen, ja, guck dir Teams und OneNote an und werde damit erstmal Freund, Freundin. Und es geht weder um das komplett Analoge noch um das komplett Digitale, sondern einfach das, was ich brauche, um das Lernen der Schülerinnen und Schüler zu dem Moment optimal zu unterstützen und zu gestalten. Und das muss der Fokus sein. Also nicht das eine oder das andere, sondern Lernen muss immer im Fokus sein und guter Unterricht.
VR, XR, 3D haben viel mehr. Kai sowieso, wir mögen es sehr. Medienpädagogik leicht gemacht. Hier ist der Leber-Podcast. Moderner Unterricht ist nicht schwer. Digitale Unterstützung, komm, gib schon her. Medienpädagogik leicht gemacht. Hier ist der Leber-Podcast.
Herzlich willkommen zum Erlebbar-Podcast, der Podcast der Medienpädagogik des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie Nürnberg. Mein Name ist Marius Hartl und ich arbeite seit circa einem Jahr beim IPSN in der Medienpädagogik. Dort darf ich viele spannende Dinge ausprobieren und erleben und auf diese Reise möchte ich euch gerne mitnehmen. Ich spreche regelmäßig mit Experten und Expertinnen rund um das Thema Medienpädagogik. Wer also Interesse an künstlicher Intelligenz, Virtual Reality, 3D-Druck und vielen anderen spannenden Themen hat, der hört sich am besten den Erlebbar-Podcast an. Auch heute gilt es als allererstes Danke zu sagen für die vielen positiven Reaktionen und tollen Gespräche rund um den Podcast. Das Produzieren eines Podcasts macht ja schon so sehr viel Spaß, aber mit Publikum ist es natürlich noch umso schöner und spannender. Was uns auch direkt zur heutigen Aufnahme bringt. Ich versuche heute das erste Mal, einen Podcast remote zu produzieren, also mit mir und meinem Gast an zwei unterschiedlichen Orten. Wir nutzen dafür das Online-Tool Zoom, da man hier relativ einfach Aufnahmen der Meetings machen kann. Und beim Thema Tools lässt sich auch gleich die perfekte Überleitung zu meiner heutigen Gesprächspartnerin aufbauen. Julia Turner ist vielen im Nürnberger Schulsystem vor allem durch ihre regelmäßigen Posts im Nürnberger Lehrkräftenetzwerk und auch an anderen unterschiedlichen Stellen bekannt. Zum Werdegang von der lieben Julia könnte man einiges berichten. Wichtig ist für uns aber vor allem ihre Tätigkeit als pädagogische Mitarbeiterin im Bereich Schultransformation und Medienpädagogik beim IPSN. Zudem ist sie als freiberufliche Referentin, Autorin und Beraterin tätig und grundsätzlich als leidenschaftliche Netzwerkerin und Barcamperin bekannt. All das führt dazu, und jetzt schließt sich der Kreis der Überleitung, dass ich die liebe Julia auch als die Queen of Digital Tools kennengelernt habe, da sie für sehr viele Arbeitsprozesse meist eine digitale Komponente als Unterstützung nutzt und das auch super im Griff hat. An dieser Expertise lässt sie uns heute teilhaben und somit wünsche ich euch viel Spaß beim Gespräch mit Julia Turner. Liebe Julia, warum arbeitest du eigentlich so gerne digital?
Warum arbeite ich so gerne digital? Da müssen wir ehrlich gesagt ganz weit zurückgehen, weil ich als Kind wirklich schon mit so 4, 5 Jahren eine super Faszination für Digitales hatte. Also ich habe dann den Amiga 64 von meinem Bruder gekapert. Und ich habe sogar mittlerweile herausgefunden, das Spiel hieß North vs. South. Da wurde dann sozusagen der Krieg in den USA nachgespielt. Das war mein erstes Computerspiel, das ich stundenlang gezockt habe, wenn ich konnte. Und die Faszination ist nie abgebrochen. Und ja, also mir macht's Freude. Ich finde, es erleichtert sehr vieles, gibt mir eine bessere Struktur und ja. Und ich versuche damit natürlich auch anderen zu zeigen, wie einfach manche Dinge funktionieren, wenn man sich digitalen Tools bedient.
Okay. Ja. Würdest du sagen, ist es immer eine Erleichterung oder gibt es für dich auch Ausnahmen, wo es hin und wieder mal vielleicht das Ganze sogar verkompliziert?
Man muss ja schon sagen, ich bin so ein Post-it-Fan. Und ich finde, Post-its kriegst du nicht ins Digitale. Und jeder Versuch, irgendwie Post-its zu digitalisieren, finde ich, ist einfach ein Schritt zu viel.
Warum?
Warum ich Post-its liebe?
Naja, ja, und ja, zum einen und zum anderen, warum gibt es da keinen digitalen Pendant?
Also für mich gibt es keinen digitalen Pendant, weil das Schönste, was es für mich immer gibt, wenn ich eine Post-it-Task fertig habe, ist dieses Abnehmen von diesen Post-its, das Zerknüllen und Wegwerfen. Und
Ah,
man hat
okay.
dann schon auch schon so ein, ja, schon so dieses Erfolgserlebnis oder dieses, ich habe was geschafft, weil man hat ja trotzdem, also wenn man digital arbeitet und hat viele digitale To-Do-Listen, dann gehen die dann weg und dann sind die weg. Und im Normalfall kommen für eine Task fünf neue dazu und die Liste wird ja nie leer. Und ich sehe
Ja.
aber eigentlich nicht, was ich so im Tag geschafft habe. Und Post-its, wenn ich die dann auch manchmal auch sammle oder so, da habe ich dann am Abend so meinen kleinen Haufen am Schreibtisch und denke mir so, oh, cool, das hast du heute geschafft.
Okay,
Ähnlich
ich
wie
verstehe schon.
ja, also du hast zum Beispiel auch, ich habe herausgefunden, die glücklichsten Berufe sind, glaube ich, waren es Kranfahrer oder Abrissunternehmer, irgend sowas in die Richtung. Und ich sehe natürlich auch am Ende des Tages, was sie geschafft haben. Und ich finde, das ist bei
Richtig,
unseren
ja.
Berufen manchmal immer ein bisschen schwierig. Deswegen finde ich es da so, vielleicht müsste man in die To-Do-Listen noch irgendwie so einen Erfolgstracker für den Tag oder so einbauen. Who knows?
Du bräuchtest also sozusagen am Ende des Tages eine Animation, wo so deine ganzen erledigten Aufgaben auf einem Haufen liegen und du dann das irgendwie so wegwischen kannst oder so.
Ja.
Verstehe, verstehe. Okay, also entweder du hast zwei Möglichkeiten, entweder du mauerst neben der digitalen Arbeit einfach eine Mauer, die dann da steht, oder du hast hier einen animierten Post-it-Knüllhaufen. Sehr schön. So, du bist in Fachkreisen und ich glaube darüber hinaus auch ja als Digital Tool Queen bekannt, hast dich, glaube ich, auch selber so bezeichnet und das natürlich alles immer mit einem gewissen Augenzwinkern. Und nichtsdestotrotz bist du da schon mit einer der fittesten Personen, die ich kenne. Welche Tools sind deiner Meinung nach für das Nürnberger Schulsystem wichtig und nützlich? Egal, ob es die jetzt da schon gibt oder ob die, also dass man nochmal was highlightet oder ob da auch was Neues sinnvoll wäre. Ob das dann realistisch ist oder nicht, müssen wir hier ja nicht entscheiden.
Was ich beim Thema Tools eigentlich immer versuche, in den Fokus zu setzen, ist zu gucken, was hat man denn schon? Und da hat natürlich das Nürnberger Schulsystem ganz viel. Also gerade wenn wir den Fokus auf digitale Zusammenarbeit im Kollegium setzen, was mir ein wichtiger Punkt ist, haben wir natürlich die Microsoft Teams-Umgebung, die dafür super ist. Kannst Teams nutzen, du hast OneNote, um deine ganzen Besprechungen zu organisieren, du hast einen Planner, um Projekte zu visualisieren und Aufgaben zu planen, hast eine Videobesprechungsfunktion, kannst so kleine Spielereien nutzen wie Loop. Also da geht total viel und ich kann das natürlich dann auch übertragen für meinen eigenen Unterricht. Also ich kann mit Teams und OneNote meinen Unterricht komplett strukturieren. Kann, wenn hoffentlich mal von der Stadt ein bisschen mehr KI-Tools freigegeben werden, auch ganz coole KI-Unterstützungssachen mit einbauen, die das selbstgesteuerte Lernen der Schülerinnen und Schüler besser strukturieren. Ich kann dann meinen Unterricht auch entsprechend kollaborativ mit Kolleginnen und Kollegen planen und teilen. Also da ist schon ganz viel möglich. Und wenn ich jetzt sozusagen gefragt werden würde von der Lehrkraft so, ich bin hier neu und ich kenne mich nicht aus, dann würde ich sagen, ja, guck dir Teams und OneNote an und werd damit erstmal Freund, Freundin und du hast schon sehr viel gewonnen. Also oft ist es, finde ich, dann auch bei manchen digitalen Tools so der Blick drauf. Also ich kann was nutzen, um beispielsweise meinen frontal zentrierten Unterricht weiter zu gestalten. Oder auch zum Beispiel nur eine One-Way-Kommunikation zu machen. Oder ich kann eben Richtung Kollaboration gehen, selbstgesteuertes Lernen. Und es ist, ja, ist vieles möglich.
Okay, cool. Was ist so in dieser, also die M365-Umgebung? Ich glaube, das ist was, was jeder in Nürnberg hoffentlich schätzt. Wenn nicht, dann fangt bitte alle sofort damit an, weil andere Lösungen sind deutlich schlechter. Was ist so dein absolutes Highlight? Also ist irgendwas, wo du sagst, hey, da habe ich richtig Bock drauf, das finde ich jedes Mal wieder gut. Du hast jetzt gerade mal was von Loop zum Beispiel erwähnt, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das ist so eine Funktion, die killt mich jedes Mal aufs Neue vor Freude?
Es sind oft die Kleinigkeiten. Also ich habe ja auch so einen Fokus auf dieses digital inklusiv unterrichten und ich finde gerade so diese Unterstützungstools bei Teams für Barrierefreiheit sind auch super. Also sowas wie der plastische oder Immersive Reader, der an so vielen Stellen eingebaut ist und so vielen Kindern und Jugendlichen beim Lernen unterstützen kann, finde ich mega. Und dann auch die Erweiterung, die es jetzt ja gibt mit diesem Reading Coach, finde ich super Sachen. Das sind so Kleinigkeiten. Oder in OneNote die Möglichkeit, Audios kurz aufzunehmen. Also für Feedback kann ich super easy den Schülerinnen und Schülern in ihren eigenen persönlichen Bereichen Audio-Feedback einsprechen. Ist für mich persönlich immer einfacher als zu tippen. Und ich finde, das ist auch so ein persönlicheres Feedback, das ich dann in einem Unterrichtssetting oft nicht so schaffe. Aber wenn ich da dann mir Zeit nehme für Korrekturen, kann ich das ja kurz ansprechen.
Cool. War mir zum Beispiel auch gar noch nicht so bewusst, das so zu tun, aber ist eine clevere Herangehensweise, weil ich war neulich mal so vor einem Aufgabentool gesessen und habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt 30 Mal hier eine Antwort tippen muss, dann dauert es ein bisschen. Also und Zeiteffizienz ist ja immer schön.
Ja, und ich meine, man kann ja auch wählen. Also manchmal reicht ja auch so ein Standard-Feedback, das kann ich auch mit Copy-Paste irgendwie aus meinen Textbausteinen basteln, aber wenn ich mir regelmäßig immer ein paar andere Schülerinnen und Schüler raussuche und denen dann auf der persönlicheren Ebene ein Feedback gebe, erreiche ich da schon auch mehr.
Okay, cool. Gute Idee. Welches Tool würdest du dir wünschen, jetzt mal abgesehen davon, was wir schon haben, was es im Nürnberger Kosmos noch nicht gibt? Was würdest du für sinnvoll halten?
Also ich bin da nicht ganz so auf der Tool-Ebene. Ja, ist es ein Tool? Wir haben ganz viele iPads im Einsatz. Und was für mich bei der sinnvollen Nutzung der iPads fehlt, ist eine iCloud oder die Möglichkeit, dass die Inhalte wirklich richtig synchronisiert werden können. Ich meine, iCloud ist, was das Datenschutzthema angeht, ja immer ein bisschen umstritten. Ich kenne aber von anderen Städten, Bundesländern Möglichkeiten, dass sie das nutzen können oder das dann über eine Serverlösung machen, weil es einfach für das Handling praktischer ist. Auch wenn man geteilte iPads hat, dass man da entsprechend die Gastnutzenden auch ihre Sachen speichern können und sonstiges.
Reden wir da dann von also auf Dauer jemandem zugeteilten iPads oder geht es da um so diesen klassischen iPad-Koffer, der dann mal kurz eingesetzt wird? Weil da glaube ich, brauche ich es nicht unbedingt, oder?
Sowohl als auch. Also ich finde es schon, also wenn ich iPads habe, die halt geteilt werden und ich jeder hat seinen Nutzer zum Anmelden an den iPads und kann dann entsprechend seine Sachen speichern, das ist es natürlich praktischer, weil ich dann immer wieder schneller auf meine Sachen zugreifen kann, als wenn ich sozusagen immer aktiv dieses ich wähle den Ort zum Speichern und hier und da und.
Okay, also sozusagen was einfach so im Hintergrund mit synchronisiert.
Genau.
Eher als wie wenn ich jetzt beispielsweise OneDrive auswähle und mich dabei dann wieder nochmal mit meiner M365 Anmeldung anmelden muss. Und also da ist der Weg sozusagen einfach ein bisschen steiniger oder ein, zwei Klicks länger.
Genau, bei manchen Apps ist es halt natürlich auch total kompliziert, wenn du das außerhalb der iCloud speicherst beispielsweise.
Ja, verstehe. Okay, spannend. Ja, das stimmt. Tatsächlicherweise, der Datenschutz ist an der Stelle leider ja, was heißt leider? Man muss ja an der Stelle ganz klar sagen, Datenschutz ist eine super Sache, sollte man betreiben. Wichtig, wichtig, wichtig. Aber es ist halt hier nun wieder auch einfach mal eine sehr, sehr hohe Hürde. Und gerade bei sowas.
Ja, beziehungsweise, ich finde es halt einfach, und ich glaube, da geht es vielen so, dass das halt immer abhängig ist von der Person, die die Einschätzung macht. Gefühlt 3 Kilometer weiter wird ein und dasselbe Tool im Bildungskontext anders betrachtet. Und da hoffe ich immer noch, dass man es vielleicht auch jetzt mit den Geldern von Digitalpakt 2, ach nee, ich glaube es eigentlich nicht, schaffen, da mal so eine Einheitlichkeit mehr reinzubringen. Aber wir können okay. Ja feiern. Es gibt zumindest einen Digitalpakt 2 jetzt. Yay.
Sehr schön, sehr schön. Tatsächlich wichtiges Thema. Ich versuche zwar politische Themen hier weitestgehend rauszuhalten, aber in dem Fall ist es ja eine Positivmeldung, eine einfache und dann haut es so hin. Sehr schön. Künstliche Intelligenz, wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz, ist vermutlich der größte Hype nach wie vor und auch ein unfassbar schneller Trend, der gefühlt ja wirklich täglich Neuerungen rausbringt. Was ist da in dem Bereich so in deinem Toolkoffer? drin. Was würdest du da gerne highlighten wollen?
Boah, da ist ganz viel drin. Also einerseits finde ich die KI, die ich vorhin erwähnt habe, von Microsoft cool. Sowas wie den Reading Coach oder Speaker Coach, der den Schülerinnen und Schülern einmal beim Präsentieren Feedback direkt gibt. Andererseits aber auch beim Vorlesen und eben Aussprachetraining. Und da wirklich auf der Wortebene erkennt, ob etwas richtig ausgesprochen wurde oder nicht. Dann bin ich natürlich ein Fan von ChatGPT, wie so viele, wobei ich mittlerweile sagen muss, also Claude AI kann da schon auch eine sehr gute Konkurrenz sein. Gerade wird ein bisschen auch gehypt Mistral. Cooler ist, es ist ein französischer Entwickler, das heißt, wir haben nicht dieses DSGVO-Thema, weil wir natürlich jetzt, wenn ich sage, die Nutzung mit Schülerinnen und Schülern, in Copilot kann ich nicht mit den Schülerinnen und Schülern nutzen entsprechend. Was da aktuell geht, ist eben eine Schul-KI oder Phobis. Das sind so die zwei Tools, die wir haben. Total gehypt wird ja gerade irgendwie Notebook LM.
Ja.
Da kann man bis zu 50 Dateien hochladen und entweder mit den Dateien chatten oder sich einen Podcast erstellen lassen, der aber dann meistens mindestens eine Stunde an Umfang hat. Aber das sehr stimmt. Cool. Und mit einem entsprechenden Prompt bekommt man den dann auch auf Deutsch. Ist zwar dann ein bisschen so, naja, ist schon ein bisschen schräg. Also der in englischer Sprache produzierte ist dann schon besser.
Ja.
Aber, und ansonsten hast du halt auch auf der Ebene, was so Unterrichtsvorbereitung hat, coole Sachen. Also sowas wie School to Go, Teach, gibt's noch Ticino, Edo-Uhu, glaube ich, heißen sie. Die haben ganz cool, ja, die Namen sind manchmal echt schräg, haben den Fokus auf Differenzierung. Das finde ich auch spannend. Aber man muss bei allen sagen, es ist überall noch Entwicklung.
Okay.
Die einen haben mehr Stärke, was die Didaktik angeht, sowas wie School to Go, da ist ein großes Team, was angeht, was so die Didaktik angeht, was die Unterrichtsplanung betrifft. To Teach ist dann eher mit dem Fokus auf ganz viel Unterrichtsmaterial erstellen, was natürlich auch in vielen Bereichen eine super Entlastung für Lehrkräfte ist. Mhm. Wo ich aber dann wieder gucken muss, wie kann ich das sinnvoll in meinen Unterricht einbinden, ohne dass ich jetzt auch Gefahr laufe, wieder in diese Richtung Skinnerbox zu kommen. Also ich finde, das ist auch was, wo wir drauf achten müssen, wenn wir jetzt diese ganzen KI-Tools dranziehen, dass wir nicht plötzlich anfangen, ah cool, ich kann jetzt in Sekundenschnelle Fill-in-the-Gap-Text machen und dies und jenes und dann mache ich 10 Millionen Aufgaben und knall die hin so, ah ja, jetzt könnt ihr ja selber arbeiten, ich habe ganz viel Auswahl für euch. Und das ist ja eigentlich nicht das, was wir mit den ganzen Tools wollen.
Hervorragender Beitrag. Finde ich nämlich sehr spannend. Tatsächlich, dieses Quantität statt Qualität ist da ein großes Risiko, glaube ich auch. Weil man halt dazu geneigt ist, weil es eben schnell geht, so 25 verschiedene Differenzierungen zu bauen. Aber ob die dann wirklich alle sinnvoll sind, wage ich zumindest ansatzweise mal zu bezweifeln.
Nee, total. Und das ist auch, finde ich, also ich bin auch kein Fan von diesem Thema, oh, wir haben jetzt immer diese klassische Dreifachdifferenzierung. Wir hatten auch letztens Professorin Ada Sasser bei uns am Institut, die hatten eine Fortbildung zur Differenzierungsmatrix gegeben und die unterstützt beim Thema Lernen am gemeinsamen Gegenstand. Ist vom, also wenn man sich das erste Mal damit beschäftigt, ich sag so, Warnung, es ist auf den ersten Blick recht komplex. Wenn man es einmal durchstiegen hat, ist das, finde ich, eine super coole Methode, um seinen Unterricht entsprechend aufzubauen, dass man versucht, den verschiedenen Bedürfnissen und Bedarfen der Lernenden gerecht zu werden und auch mehr Selbststeuerung zu unterstützen.
Okay.
Also unbedingt angucken.
Ja, klingt spannend. Was versteht man da unter dem gemeinsamen Gegenstand? Kann man das so, ist das eine gute Frage und kann man die gut beantworten an der Stelle oder ist es zu umfangreich?
Na, vom Prinzip geht man daran, man hat so ein Raster mit 5 auf 5 Flächen. Ähnlich vielleicht, wie man so oft teilweise mal mit Joyceboards arbeitet. Und da versucht man einmal eine Steigerung an Thematik hinzubekommen, aber auch an kognitiver Schwierigkeit oder kognitiver Aktivierung. Und wenn wir jetzt zum Beispiel zum Fremdsprachenunterricht gehen und ich habe das Thema Summary, wir haben eine Kurzgeschichte gelesen und dann gibt es zum Beispiel auf einer Ebene kurze zusammenfassende Sätze zu der Geschichte, die muss ich dann in die richtige Reihenfolge bringen. Währenddessen später geht es darum, dass ich selber einen kurzen, zum Beispiel einen Podcast aufnehme und dann erzähle, worum es in dieser Kurzgeschichte ging. Cool. Das bedeutet, dass man damit natürlich auch so eine Wahlfreiheit hat an Methoden und aber auch an Schwierigkeit.
Ich verstehe. Interessant. Vielleicht wirklich mal einen Blick wert. Müssen wir, glaube ich, kein Geheimnis daraus machen, dass wir die Digitalität durchaus sehr unterstützen und da das Ganze einfach irgendwie halt für gut befinden. Denkst du, dass, wenn man jetzt mal in die nahe, mittlere, ferne Zukunft schaut, überhaupt noch an der Digitalität oder an dieser Kategorie mit den ganzen Tools und was es da eben jetzt alles gibt und was wir jetzt heute sozusagen so ein bisschen besprochen haben, mit Blick auf das Gebiet Schule, kommt man da irgendwie noch dran vorbei? Oder wird es auch weiterhin den analogen Weg für diejenigen geben, die mit der Digitalität nicht ganz freund sind, zumindest im Moment vielleicht noch nicht?
Was man, finde ich, bei dem Thema beachten muss, ist, dass ich nicht mehr das Digitale nicht mitdenken kann. Auch wenn ich mich dazu entscheide, komplett analog zu arbeiten, sollte ich trotzdem das Thema mitdenken. Also wie ist eine Arbeit mit digitalen Medien in diesem Bereich möglich? Was wir aber trotzdem immer haben werden, sind Bereiche, wo wir uns eben darauf fokussieren, analog zu arbeiten. Also bei dem Thema mag ich auch ganz gerne so ein Beispiel von Jöran Moos-Meerholz, der sozusagen sein Zukunftsbild mal gezeigt hat. Und wir werden halt dann die einen werden so ein Manfred Spitzer Lyzeum haben, das natürlich komplett analog arbeitet. Dann haben wir einen Bereich, der irgendwie Greta Thunberg Fokus hat mit den SDGs und aber auch digitalen Arbeiten und dem Friday und natürlich die Mischungen alles dazwischen. Also wir werden alles weiterhin haben, aber man muss sich trotzdem bewusst sein, weshalb ich mich für das eine oder andere entscheide. Und mir ist es auch ganz wichtig zu sagen, ein Unterricht ohne jegliches digitales Medium kann sehr gut sein. Ich kann auch sehr schlechten Unterricht komplett digital machen. Und es geht weder um das komplett Analoge noch um das komplett Digitale, sondern einfach das, was ich brauche, um das Lernen der Schülerinnen und Schüler zu dem Moment optimal zu unterstützen und zu gestalten. Und das muss der Fokus sein. Also nicht das eine oder das andere, sondern Lernen muss immer im Fokus sein und guter Unterricht.
Das ist eine Message, die könnten wir auf Plakate drucken und überall hinkleben. Das ist sehr, sehr schön. Und spiegelt auch so ein bisschen das wider, was zum Beispiel der Christian in der ersten Folge gesagt hat, der den auch gesagt hat, es gibt einfach analoge Dinge oder Mittel, die waren seitdem das Beste und werden es auch immer bleiben. Die Mischung macht's.
Definitiv.
So immer dieses nur in eine Richtung Gedachte wird wahrscheinlich am Schluss nicht glücklich machen und nervt auch irgendwann.
Nee, und ich meine, man hat immer, was ich auch verstehe, also wenn Kolleginnen und Kollegen gerade manche Dinge neu entdecken, dann wird das auch gern mal so übergenutzt. Also Dinge, die man gerade cool findet, so, oh, ich mache jetzt alles nur noch damit. Ich nenne das ja immer ein bisschen so die digitale Pubertät. Die auch in Phasen kommt bei uns Erwachsenen. Mhm. Spannend finde ich das auch immer so bei der Generation Ü65, wenn man sich da mal im Restaurant mit beschäftigt, wie die an ihren WhatsApp-Nachrichten hängen und sich dann gegenseitig im Restaurant so Videos vorspielen, ist auch immer sehr lustig zu dem Thema digitale Pubertät, weil die kann man auch mit 65 haben. Und da muss man halt einfach schauen, dass man aus dieser Phase auch rauskommt, weil man sich dann auch schon ein bisschen lächerlich macht manchmal.
Gelegentlich, okay. Aber es ist doch schön zu wissen, dass es auch in allen Altersstufen immer noch die Gelegenheit gibt, nochmal eine gewisse Pubertät zu durchleben. und ja, dann unbedingt. Auch ganz schnell Grund zu finden und wieder abzulegen.
Ja.
Gut, so. Ich betreibe eine Schlussrubrik und die mache ich jetzt heute zum dritten Mal. Also jetzt, also in der Werbung sagt man immer, man muss die Dinge dreimal machen, damit die Leute sich merken können. Heute ist das dritte Mal, das heißt jetzt spätestens ist es in Stein gemeißelt und verschwindet nie wieder aus diesem Podcast. Ich stelle eine Schlussfrage und die ist immer dieselbe und es ist einfach total spannend zu hören, was so die unterschiedlichen Podcast-Gäste und Gästinnen dazu sagen. Ja, was da an unterschiedlichen Sichtweisen nicht mangelt und das ist genau das Richtige. Und zwar, welche digitale Veränderung wünschst du dir für die Nürnberger Schulzukunft innerhalb der nächsten 3 Jahre?
Jetzt bin ich ein bisschen sprachlos, weil man natürlich an ganz vielen Dingen ansetzen könnte. Ich wünsche mir, dass die Dinge, die wir jetzt gerade haben, also wir haben eine super Umgebung eigentlich. Ich weiß, dass dann an vielen Ecken und Enden ist da noch Optimierungsbedarf. Wir haben ausreichend Geräte bei den Lehrkräften und mein Wunsch ist einfach, dass die Dinge, die da sind, mehr genutzt werden, mehr erkannt werden, die Potenziale und man da entsprechend dann auch seine, also sich auch nicht scheut zu sagen, hey, ich brauche da noch mehr Unterstützung, wer kann mir helfen? Wir im Institut sind für alles offen, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich brauche zu dem Thema noch Fortbildungen, können wir unterstützen? Wir kennen an den Schulen die Kolleginnen und Kollegen, die unterstützen können. Und genau, ich wünsche mir einfach Offenheit und Neugier und Lust, weiter Neues zu lernen.
Mega, hervorragend, sehr, sehr gute Antwort. Da ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Sehr schön. Liebe Julia, du hast es hinter dich gebracht. War es schlimm?
Nö, ich hatte nur, hat man den Hund immer gehört?
Nein, also ich habe noch keinen Hund gehört, aber ich schaue dann mal, ob die Aufnahme vielleicht einen Hund beinhaltet. Vielleicht hat er ja einen eigenen Kanal bekommen, dann machen wir Hundesounds einfach extra mit rein.
Sie ist die ganze Zeit nämlich Mountain Tier um mich rumgelaufen.
Hervorragend. Liebe Julia, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Gerne, ich bin gespannt.
Das war mein Gespräch zum Thema Digital Tools mit Julia Turner. 2 Sachen möchte ich am Ende hervorheben. Zum einen hat die Remote-Aufnahme hervorragend geklappt, sodass aufgrund von Terminen und Co. eine Podcast-Aufnahme trotzdem möglich ist und nicht an irgendwelchen vollen Terminkalendern scheitern muss. Zum anderen, wow, waren da viele tolle Infos, Insights und Tipps drin in diesem Gespräch. Ich würde mal behaupten, die Julia ist ihrem Move als digitaler Profi mehr als nur gerecht geworden. Die Antwort auf die letzte Frage ist auch dieses Mal wieder sehr individuell ausgefallen. Wer also vergleichen will, kann sich gerne nochmal die ersten beiden Folgen anhören. Die zahlreichen Infos der heutigen Folge finden sich selbstverständlich in den Shownotes und werden dort verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder im neuen Jahr 2025.